Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Heute ist die Schweizer Autorin Zora Del Buono zu Gast. Sie gehört zum Gründungsteam der Zeitschrift Mare. Sie hat als Bauleiterin gearbeitet und seit einigen Jahren schreibt sie Romane und auch andere Bücher. Ihr jüngster Roman heißt Die Marschallin und das ist ihr bisher größter Erfolg. Der erscheint jetzt nämlich schon in 6. Auflage. Schönen guten Tag, Frau Del Buono.
Ja, guten Morgen.
Zora Del Buono, was für ein klangvoller Name. Mögen Sie Ihren Namen?
Ja, ich habe wahnsinnig Glück gehabt mit dem Namen natürlich und habe mich als Kind immer darüber gefreut. Allerdings war das schon immer so, dass es halt sehr fremd klang, hier auch in der Schweiz. Und man gefragt hat, woher denn der Vorname kommt. Der Nachname war klar.
Und woher kommt der Vorname?
Also der Vorname kommt aus Slowenien, also der Nachname aus Italien. Da gibt es manchmal Leute, die denken aus Spanien, aber das war ja dann ja Bueno und Bueno ist italienisch. Und der Vorname ist ein recht gewöhnlicher slowenisch-kroatischer Vorname. Deswegen ist auch diese rote Zora damals das Buch, das ist jetzt kein außergewöhnlicher Name. Es heißt Morgenröte, Morgendämmerung, was mir ganz gut gefällt.
Mhm. Also Sie waren immer gut befreundet mit Ihrem Namen?
Sehr.
Zora Del Buono im Deutschlandfunk Kultur. Wir wiederholen unser Gespräch vom Februar. Der Roman ist inzwischen übrigens in 7. Auflage erschienen, was sicher auch an der spannenden Familiengeschichte liegt. Ich sag nur, Kommunismus ist Aristokratie für alle. Dieser Roman beginnt mit einem persönlich gehaltenen Prolog, in dem es heißt, dass Zora Del Buono, wie auch ihre Cousins und Cousinen, die Gewissheit verbunden hat, einer Unglücksfamilie anzugehören. Wir erwarten den Tod jeden Moment, heißt es. Woher kommt denn dieses Gefühl, Frau Del Buono?
Naja, also wir sind 5 Cousins und Cousinen, also von dieser italienischen Seite. Und es gab diese Häufung von tödlichen Autounfällen bei uns. Also mein Vater war der 2. Bei meiner Cousine war es die Mutter und also bei meinem Vater war es so, er war 33, als er starb und ich war ein Baby. Und das ging dann so weiter. Also wir haben 5 oder sogar jetzt in neuester Zeit 6 Todesfälle durch Autos. Und deswegen war das immer so, das schwebte natürlich immer über uns, weil auch die Söhne dieser Großeltern, die starben halt vor den Großeltern. Und das war so diese Schicksalsschläge und es ging halt so weiter. Und das hat natürlich eine totale Unsicherheit für einen Menschen, also auch gerade einen jungen Menschen. Oder eben auf eine andere Art wiederum nicht eine Unsicherheit, weil du halt einfach weißt, alles kann immer passieren und man ist ja gewappnet, dass es eben sehr schnell passieren kann. Und es waren halt, weil es Unfälle war, es geht jemand aus dem Haus und kommt nicht zurück. Und das ist natürlich wahnsinnig tragisch.
Und in diesem kurzen Prolog werden noch 2 andere Sachen angedeutet, nämlich der Verdacht, dass die Großmutter eines unnatürlichen Todes gestorben ist und dass es ein Familiengeheimnis gibt, das man auf keinen Fall lüften darf. Das Ereignis wird es nur genannt. Das klingt alles so düster. War das die Atmosphäre bei Ihnen zu Hause?
Nee, eigentlich nicht. Also die Atmosphäre war natürlich süditalienisch hell und laut und viel Essen und so. Aber es war schon, das mit diesem Familiengeheimnis habe ich ja erst durch die Recherche des Buches überhaupt herausgefunden. Ich bin da zufällig drauf gestoßen. Und diese Sache dass die Großmutter eventuell vergiftet worden ist oder also eine falsche Insulindosis gekriegt hat, ist relativ wahrscheinlich, weil sie am Ende ihres Lebens wirklich die Leute im Altersheim so dermaßen verrückt gemacht hat und eine große Tito-Anhängerin war. Also sie war am Ende ihres Lebens in einem jugoslawischen Altersheim zu einer Zeit, wo Tito schon nicht mehr, also 1980, die jungen Leute nicht mehr auf diesen alten Kommunisten da so gut zu sprechen waren. Und in dieser Atmosphäre kann es durchaus gewesen sein.
Aber das klingt jetzt so, als wenn diese gefühlte Todesnähe bei Ihnen eher dazu geführt hat, also jetzt bei Ihnen, aber auch bei den anderen Mitgliedern Ihrer Familie, zu einer verstärkten Lebenslust, also den Moment zu genießen, weil es eben jeden Moment vorbei sein kann.
Genau, genau. Das glaube ich, das ist bei uns, also bei fast allen so, bei einer Cousine nicht. Die ist in eine Art Schockstarre gefallen, schon seit 50 Jahren irgendwie, ist die total verängstigt. Aber bei den anderen ist es genau das, ja, raus ins Leben, gucken, was ist, immer weiter.
Also Sie sind in der Schweiz aufgewachsen, weil Ihr italienischer Vater dorthin gezogen ist und dort hat er dann eine Schweizerin geheiratet. Galten Sie in Ihrer Umgebung eigentlich als Schweizerin oder als Italienerin? Sie haben vorhin schon gesagt, Sie wurden nicht nach Ihrem Nachnamen gefragt, das war klar, denn Sie sind 1962 geboren und damals gab es eine keine Italienerpartei in der Schweiz. Später gab es noch eine Volksabstimmung über die Zahl der Ausländer, vor allem der Italiener im Land. Stelle ich mir nicht so freundlich vor, die Atmosphäre.
Ja, genau. Ich habe auch für die Recherche des Buches habe ich Filme geguckt aus den 60er Jahren und bin tatsächlich auf einen gestoßen, wo am Hauptbahnhof Zürich kam eine quasi Wagenladung Gastarbeiter an, also Italiener, und dann sah man da Bilder, wie so Schweizer Männer mit Aktentaschen auf diese Italiener eingehauen haben, dass die wieder zurückfahren sollen, weil man annahm, sie nehmen den Schweizern die Frauen weg, was ja im Fall meiner Mutter dann genauso gewesen ist. Aber es war natürlich, ja, wir waren Cinque, Macaroni, Cinque, Spaghettifresser, so. Aber ich war ja das Halbwaisenkind. Und deswegen war, glaube ich, für mich die prägendere Erfahrung, war mit einer alleinstehenden Mutter aufzuwachsen, was damals eben auch noch nicht so normal war wie heute.
Also Ihre Mutter ist dann auch allein geblieben?
Meine Mutter ist allein geblieben, die wurde mit 29 Witwe, war eine ausgesprochen schöne Frau, so eine dunkelhaarige, wirkliche Schönheit, die aber durch diesen frühen Tod ihres Mannes so unter Schock stand, dass die, ich glaube, sie hat 10 Jahre gebraucht, bis sie sich erholt hat, und danach war sie aber so selbstständig, dass sie gesagt hat, also Socken waschen, nie wieder.
Und hat das zu einer vielleicht auch großen Nähe zwischen Ihnen und Ihrer Mutter geführt, dass Sie immer zu zweit geblieben sind?
Ja, das hat zu einer sehr großen Nähe geführt und das hat wahrscheinlich auch teilweise zu einer zu großen Nähe geführt, was mich dann sicher bewogen hat, wegzugehen aus der Schweiz, um diese Symbiose ein bisschen aufzulösen.
Zora Del Bono, wir haben gerade schon eine kleine Ahnung davon bekommen, dass es in der Familie Del Bono hochdramatisch zuging. In ihrem jüngsten Roman widmet sich Zora Del Bono vor allem einer Person aus dieser Familie, nämlich ihrer Großmutter, die, wie gesagt, denselben Namen trug, Zora Del Bono. Frau Bono, mal vorab, also Die Marschallin heißt der Roman, der reicht von 1919 bis 1980, spielt in Slowenien, Italien, Deutschland, Jugoslawien, Ägypten. Und klar, es ist ein Roman, ein politischer Familienroman, aber die historischen Fakten stimmen, glaube ich, alle. Wie, wo und wie lange haben Sie denn dafür recherchiert?
Ja, also ich habe es versucht, so nah und so wahr wie möglich zu machen, musste aber halt, je weiter das auch von der Familie weggegangen ist, natürlich auch wieder ein paar Sachen dazu mir imaginieren, wie es war. Und ich habe die Recherche war zuerst halt bei den Verwandten, die ich noch mitgekriegt habe. Und da habe ich vieles erfahren. Das andere war natürlich, ich war ja auch dabei gewesen. Ich war lange auch in diesem wunderbaren Haus in Süditalien immer wieder dort gewesen. Und das andere, was ich gemacht habe, ich habe mit dem Schreiben auch immer gleichzeitig Literatur aus der Zeit gelesen. Also bin quasi mitgewachsen. Also natürlich einfach historische Bücher, aber eben auch Tagebücher aus der Zeit von ganz verschiedenen Autoren aus den jeweiligen Ländern. Und so hat sich das alles zusammengefügt.
Also ich muss mal sagen, es ist ein wirklich fesselnd zu lesender Roman, mit dem man auch ganz nebenher sein historisches Wissen enorm erweitert, also ob jetzt über das Italien unter Mussolini, die kommunistische Bewegung oder Slowenien, oder ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass zigtausende Menschen aus Dalmatien nach Kriegsende erstmal nach Ägypten verfrachtet worden sind, in ein Zeltlager.
Ein Wahnsinn. Anderthalb Jahre waren da, ich glaube 60.000 Leute war es. Aber es war nicht nur in Ägypten, also das am Suezkanal, sondern auch in Aleppo. Das habe ich jetzt nicht ins Buch reingenommen. Und das fand ich so wahnsinnig. Also das ist Syrien damals, also das war halt unter England, haben die diese dalmatischen Flüchtlinge aufgenommen. Wie sich das immer dreht und verändert, wer wann wohin flüchten muss.
Der Roman trägt den Titel Die Marschallen. Zum einen wohl, weil ihre Großmutter, sagen wir, einen starken Charakter hatte und weil sie eben Anhängerin Titos war, also Marschall Tito, Jugoslawiens ewiger Staatschef. Sie haben ihre Großmutter noch kennengelernt, Frau Del Buono. War sie eine Marschallin?
Auf jeden Fall. Sie war eine Marschallin, also sie war herrisch. Sie war gebieterisch, sie war sehr beeindruckend. Was ich als Kind natürlich nicht so gemerkt habe, war, wie wahnsinnig eloquent sie war und scharfzüngig. Sie war aber andererseits auch großherzig und hat auch für diese ganze Sippe natürlich auch gesorgt. Aber sie war schon auch sehr manipulativ und wollte die Dinge so haben, wie sie wollte. Und man konnte sich dem eigentlich auch nur entziehen. Ich denke auch, dass mein Vater als junger Mann in die Schweiz gegangen ist, auch um sich ihr zu entziehen.
Und sie lebte in großem Wohlstand. Und sie legen ihr aber den Satz in den Mund, Kommunismus ist Aristokratie für alle. Ist das verbürgt? Hat sie das gesagt?
Nein, das ist nicht verbürgt, aber ich glaube, sie hat ihr ganzes Leben so gelebt. Also sie kam ja aus einem Bauerndorf in Slowenien und hat dann diesen Süditaliener, diesen Sizilianer, diesen Arzt kennengelernt. Das war eine große Liebesgeschichte, die beiden. Und die sind wirklich reich geworden in Süditalien, weil er war der erste Radiologe, den es da im Süden überhaupt gab. Und ich glaube, sie wollte wirklich, dass es allen so gut geht wie ihr. Also das war ihre Form von Kommunismus. Nicht nach unten, sondern dass alles nach oben soll. Und so haben die aber dann schon auch gelebt. Die haben auch oft Leute aufgenommen im Haus. Und er hat ganz viel natürlich diese Bauern da gratis versorgt und solche Sachen. Und sie waren halt in der Partei. Und die Partei und das Leben in der Partei war ganz wichtig. Also vor allem für sie. Sie hätte eigentlich einen Beruf ergreifen sollen, das wäre wahrscheinlich besser gewesen, das hat sie aber nicht gemacht und dann hat sie also ihre ganze Energie hat sie in diese Parteiarbeit, aber auch in die Familie gelegt.
Also wie gesagt, wir folgen den Spuren der Großmutter von 1919 bis 1980, Spätfolgen Erster Weltkrieg durch den Zweiten Weltkrieg. Was war denn für Sie der Antrieb, Frau Del Buono, dieses Buch zu schreiben? Ich glaube, es ist Ihr erster Familienroman in Ihrem Werk. Ne?
Ja. Also ich glaube, ich wollte dieses Buch schon schreiben, als ich noch keine Bücher schrieb. Ich habe ja sehr spät mit dem Schreiben angefangen. Ich glaube, mein erstes Buch erschien, da war ich 46. Das ist ja alt fürs Schreiben. Aber vorher schon dachte ich immer, diese Geschichte muss erzählt werden. Und es gab halt diesen Familienmythos oder diese Familienerzählung, dass mein Großvater Tito das Leben gerettet hat, indem er ihn eines Nachts aus den Klauen quasi von Stalin befreit hat. Also so war irgendwie, also das jetzt ein bisschen überhöht, die Erzählung. Bei der Recherche habe ich dann gemerkt, dass das wirklich mehr ein Familienmythos ist als was anderes. Also das wurde dann immer kleiner, dieses großartige Ereignis. Und dann hat sich aber eben was anderes da reingeschoben, was da geschehen ist.
Und dieses Familiengeheimnis, das da im Prolog erwähnt wird, entpuppt sich dann, ich glaube, so viel kann ich verraten, im Roman als ein Raubmord, den ihre Großmutter zwar nicht begangen hat, aber in den sie doch verwickelt war. Also so vieles, Frau Del Buono, beruht in ihrem Roman auf historischen Fakten. Das auch?
Ja. Natürlich, das habe ich alles, sogar mit Zeitungsartikeln und so, habe ich das alles recherchiert, habe aber das natürlich verändern müssen, weil ich ja nicht möchte, dass irgendwelche Racheakte passieren oder dass da irgendwas, vor allem für meine Cousine in Süditalien, die auch denselben Namen trägt wie meine Großmutter und ich, dass da irgendwas passieren könnte. Also es gab eine Geschichte, die war aber anders als die, die ich geschrieben habe.
Frau Del Buono, wie haben denn Ihre Cousins und Ihre Cousinen reagiert auf diesen Roman?
Also diese eine Cousine, die Ärztin ist auch, also die ist ganz in der Tradition der Familie geblieben, der habe ich das Buch gegeben und die hat das auf Deutsch gelesen. Sie spricht nicht so gut Deutsch, das heißt, es hat Ewigkeiten gedauert, bis sie es gelesen hat und ich war total nervös, weil ich auch wusste, wenn das für sie kränkend ist oder weil eben auch ihre Familiengeschichte, also ihre Mutter, die starb, drin vorkommt und alles. Aber dann hat sie mich dann angerufen und diese Mordgeschichte ist gar nicht so wichtig. Das war dann irgendwie, das hat die gar nicht interessiert. Sie hat gesagt, sie habe geweint, weil es sie so betroffen hat. Und was mich wirklich gefreut hat, war, dass sie sehr wohl verstanden hat, dass das jetzt nicht ein ganz genau nachgezeichnete Biografie ist, sondern mein Großvater hat immer gesagt, se non è vero, è ben trovato. Also wenn es nicht wahr ist, ist es gut erfunden. Und wir haben dann gesagt, das, was nicht wahr ist, ist hoffentlich wenigstens gut erfunden. Und sie hat genau verstanden, dass es gewisse Dinge brauchte, die ich überhöht habe und andere, die ich weggelassen habe. Also in dem Sinn war sie sehr, sehr einverstanden damit und hat sich auch wahnsinnig gefreut und es wird ins Italienisch übersetzt und da bin ich mal gespannt.
Aber ich habe es immer noch nicht so richtig verstanden. Also es gab ein Familiengeheimnis und was wussten Sie denn anfangs darüber? Nur es gab irgendwie ein Verbrechen oder es war was mit Oma oder was wussten Sie?
Gar nichts. Nee, ich wusste gar nichts. Also das hat nur meine alte Tante, die dann auch jetzt in der Zwischenzeit gestorben ist, hat irgendwann gesagt, ja klar sind all diese schrecklichen Geschichten, die passiert sind, passiert. Das war die Rache des Schicksals. Und ich so, die Rache des Schicksals, wofür denn? Was denn, ja? Und dann kam da auch so eine, von deren Seite so eine esoterische Komponente dann rein, die mich jetzt nicht besonders interessiert hat. Aber das war so, ja, man hat was Schlimmes gemacht und das ist die Strafe. Also wie in englischen Romanen oder auch mit diesen Schlössern, wo diese Geister halt noch immer herumspuken, dass da Dinge gesühnt werden müssen. Das war das, was sie mir in einer schwachen Stunde erzählt hat und es nachher wahnsinnig bereut hat, weil sie gesagt hat, du darfst darüber nicht schreiben. Und natürlich, dafür bin ich Autorin genug, worüber man nicht schreiben sollte, da bin ich hingegangen, das ist ja klar. Ja, und habe dann auch irgendwie gedacht, gut, jetzt lösen wir diese ganze Geschichte mal auf. Aber ich glaube, das ist auch nur ein Aspekt dieses Buches. Also es ist jetzt nicht, ich glaube, da gibt es. In jeder Familie gibt es die dunkle Geschichten.
Nee, das ist nicht die einzige Geschichte in diesem Buch, auf keinen Fall. Nur ist natürlich sehr eindrücklich.
Ja, klar. Ja, für mich auch. Also für mich hat sich ganz vieles auch erklärt. Also für mich hat sich Dinge erklärt, dass plötzlich geschwiegen wurde oder dass es eben, dass meine Großmutter immer gesagt hat, tutta colpa mia, also alles meine Schuld, alles meine Schuld. Ich dachte immer, woran hat die denn Schuld? Aber das ist natürlich auch dieses süditalienische Drama. Also die haben diese Sachen auch immer dramatisch überhöht. Ja, also da war viel, ja, viel Drama.
Haben Sie eigentlich jemals in Italien gelebt, Frau Del Bono?
Als mein Vater starb, war ich ja eben 8 Monate alt, ist meine Mutter mit mir eigentlich sehr viel unten gewesen, also bei ihren Schwiegereltern. Sie hat sich dort wohler gefühlt als in ihrer Schweizer Verwandtschaft. Und insofern ist dieses Haus, was ja meine Großmutter selber gebaut hat, im Zentrum von Bari, direkt beim Bahnhof, mein Herzenshaus. Also dieses Haus war immer wollte ich dieses Haus haben oder so ein Haus haben. Und das war, glaube ich, die Basis für alles, was ich irgendwie mag. Also offenes Haus haben, Menschen, die kommen und gehen, so eine gewisse, ja, Großzügigkeit oder eben auch irgendwelche Verlorenen dann da aufzunehmen, was sie ja oft gemacht hat.
Also immer wollten Sie dieses Haus haben, aber Sie haben es nicht.
Nein, ich habe es nicht, wir haben es alle nicht. Das Haus ist weg. Das Haus wurde dann aufgeteilt in ganz viele kleine Wohnungen und ja, es steht noch und weg ist es.
War das der Grund, dass Sie Architektur studiert haben?
Ich glaube, ja, sehr schön, dass Sie das sehen. Ja, ich glaube schon. Es war eine Sehnsucht nach diesem Haus und lustigerweise bin ich mal auf
eine Amerika-Reise in, ich glaube, New Mexico ist das. In Douglas gab es so ein altes Hotel. Das sah genau aus wie dieses Haus. Und ich kam da rein und ich dachte, ich muss jetzt für immer in Douglas, New Mexico bleiben, um diese Räume noch nutzen zu können.
Weil da die Kopie des Hauses ihrer Großeltern genau. steht. Also Architektur studiert, Zürich verlassen. Dann waren Sie in Berlin und haben in der ersten Hälfte der 90er Jahre als Architektin und als Bauleiterin gearbeitet. Das muss ja eine aufregende Zeit gewesen sein, so kurz nach dem Mauerfall.
Genau, ich war ja noch vor Mauerfall schon in Berlin, also ich bin 87 nach Berlin und das war die aufregende Zeit für mich. Ich fand die Zeit vor Mauerfall viel aufregender als die nach Mauerfall. Und dann hatte ich aber hatte ich das Studium abgeschlossen und dann da diese ersten Jahre als Bauleiterin gearbeitet. Ich fand's auch verstörend, ehrlich gesagt, weil es war so, dass in dieser, kurz nach der Wende gab es ja dann diese Rückübereignungen von Grundstücken aus, im Osten an irgendwelche Westdeutschen und da hatten wir mehrere Bauherren, die wollten dann in ganz kurzer Zeit diese Häuser sanieren und irgendwie viel Geld damit machen und das war ein solcher Druck und eine solche Hektik irgendwie. Ich fand es irgendwie alles nicht wirklich schön. Ich war auch immer, und das war, glaube ich, mein Problem als Architektin, du stehst ja dann ja zwischen Handwerkern und Bauherrschaft irgendwo mittendrin und musst von beiden Seiten alle immer zufriedenstellen. Und ich war tendenziell immer auf der Seite der Handwerker, was jetzt unbedingt die Bauherrschaft nicht unbedingt geschätzt hat, weil ich auch immer diesen Zeitdruck daraus nehmen wollte. Und in dem Sinn habe ich gemerkt, ich bin dann nicht wirklich so geeignet für diesen Beruf. Ich meine, ich fand auf der Baustelle stehen, das ist was Wunderbares und eben dieser Geruch von Beton oder von Zement oder so, das ist herrlich und immer jeden Tag geht es weiter und natürlich ist es wunderbar, wenn man etwas gezeichnet hat, sich vorgestellt hat und dann ist es da. Das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl.
Leben Sie denn heute in einem selbstgebauten Haus?
Nein, ich lebe, also ich pendle ja jetzt zwischen Berlin und Zürich. In Zürich lebe ich in einem Abbruchhaus, das ist eine sogenannte Zwischennutzung. Da werden bald die Bagger kommen und wir werden davor stehen und weinen. Und in Berlin lebe ich in einem alten Krankenhaus, wo ich beim Umbau beteiligt war, aber nicht jetzt wirklich federführend.
Also auf jeden Fall hat es Ihnen dann doch nicht so gut gefallen als Bauleiterin. Haben Sie deswegen dann umgesattelt? Sie haben dann nämlich was ganz anderes gemacht, zusammen mit Nikolaus Gelbke die Zeitschrift Mare gegründet. Das ist die Zeitschrift der Meere. Das liegt für eine Architektin aus Zürich, die in Berlin lebt, ja nicht wirklich nahe. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, also es lag natürlich näher für Nikolaus Gelbke, der Meeresbiologie studiert hatte und in Kiel lebt, also am Meer. Er ist mein Schulfreund. Also wir haben hier zusammen das ganze Gymnasium gemacht. Wir kennen uns, seit wir 11 sind. Er hatte diese Idee, dass er eine Meereszeitschrift gründen will. Und ich war Feuer und Flamme. Ich fand die Idee super. Und ich war bei ihm zu Hause, damals noch in Kiel. Und am Küchentisch haben wir quasi diese ersten Ideen skizziert, wie so eine Zeitschrift aussehen könnte. Und ich bin dann nach Berlin zurückgefahren und beim Autofahren oder auch beim Zugfahren kommen einem ja gute Ideen, weil man irgendwie, ich glaube, das ist, weil die Landschaft an einem vorbeizieht und ins Gehirn reinsaust. Und da hatte ich ganz viele Ideen, was für Kulturartikel man machen könnte. Also mir war klar, ich würde die Kulturredakteurin werden. Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt und habe, ich glaube, es war tatsächlich noch mit der Schreibmaschine, irgendwie 50 oder 60 Themen da rausgehauen. Das Meer und Kultur. Und Nico hat das dann das war quasi seine Ziehmutter, ist Elisabeth Mann gewesen, also die jüngste Tochter von Thomas Mann. Sie ist auch Meeresbiologin oder Ozeanografin und er hat ihr das dann gefaxt, diese ganze Liste, und sie hat ihm zurückgeschrieben, stell sie ein. Und so ging das los. Und wir hatten aber keine Ahnung. Also wir hatten einfach natürlich überhaupt gar keine Ahnung. Also vom Meer schon, ich nicht, aber außer meine eben Kindheitserfahrungen in Bari an der Kähmauer, aber mehr war da nicht. Aber natürlich hatten wir eine Sehnsucht, vielleicht auch aus der Schweiz raus und was Größeres und Weiteres. Und andererseits war es dann auch, was zu machen, was zu kreieren. Also das war großartig.
Sie scheint schon jemand zu sein, der gerne so unterwegs ist, ne? Denn Sie konnten dann ja auch schön viel reisen für die Zeitschrift. Sie haben ja viele Reportagen auch geschrieben.
Genau, am Anfang wusste man ja gar nicht, ob ich schreiben kann. Ich wusste ja nicht recht, wie man das macht. Und meine erste Reportage war dann über ein Seemannsaltersheim in Gamolli, das ist bei Genua. Und dann bin ich dahin und habe mir überlegt, wie schreibe ich jetzt so eine Reportage? Ich meine, ich habe keine Journalistenschule gemacht, nichts, ja. Und habe mich hingesetzt und habe mit diesen alten Männern geredet. Und es war ganz wunderbar. Und es ist, also wenn ich das heute lesen würde, ein zu sentimentaler Text geworden. Also ich würde es wahrscheinlich heute nüchterner machen. Aber so ging das los. Und dann habe ich gemerkt, das ist für mich eigentlich das Schönste, ist Reisen und darüber zu schreiben.
Im Jahr 2008 hat Zohra Del Buono ihren ersten Roman veröffentlicht. Da war sie 46, studierte Architektin, stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift Mare. Frau Del Buono, warum ein Roman?
Ja, warum ein Roman? Also weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ich eben eigentlich im Grunde keine Journalistin bin, in diesem Sinne, wie man Journalistin sein sollte. Also ich finde es sehr, sehr schwierig, objektiv zu bleiben. Ich erzähle gerne, ich fabuliere dann auch gerne. Und irgendwann habe ich gemerkt, vielleicht brauche ich eine andere Textform. Nichtsdestotrotz interessieren mich eben historische Begebenheiten, aber eben auch das Gefühlsleben der Leute oder die Verwicklungen untereinander. Und dieses erste Buch, Da kann nichts verlangen, das hatte eine seltsame Genese. Da sollte ich nämlich eigentlich im Mare Buchverlag eine Kulturgeschichte der Wasserleiche schreiben. Und ich fand das interessant und dachte, ja, Ophelia und Shakespeare und alles, und habe dann unendlich viel gelesen über die Wasserleiche, wie die Unbekannte von der Seine. Und da gibt es wirklich, also
Und die ist ja immer weiblich, ne?
Die ist immer weiblich, und dann habe ich auch gemerkt, ich kriege einen Tonfall, der ein bisschen seltsam ist, weil ich habe dann angefangen, mich zu ärgern über diese Männer, diese männlichen Autoren, die immer diese Frauen ins Wasser schicken, weil die irgendwie unrein sind oder schwanger oder irgendwie sowas. Und da hatte ich einfach den Tonfall nicht richtig. Ich wurde dann so ein bisschen, ich weiß nicht, der Tonfall war falsch. Und dann habe ich das beiseite gelegt, also ich hatte, glaube ich, 50 Seiten geschrieben, und habe dann irgendwann so ein Jahr später gedacht, Mensch, jetzt weißt du so viel über Wasserleichen und jetzt schreib doch einfach einen Roman. Und dann habe ich einen Roman draus gemacht und bin halt auf eine Geschichte gestoßen, auf die ich als Schweizerin, war das sicher anders, als wenn das jetzt eine Deutsche gewesen wäre, und zwar über diesen Massensuizid da in Demmin, das ist nördlich von Berlin, wo kurz vor Kriegsende, genau, vor Kriegsende 900 Leute, also vorwiegend auch Frauen, ins Wasser gegangen sind oder sich sonst umgebracht haben aus Angst vor den Russen. Und das war eine Geschichte, die ich gut aufschreiben konnte. Also ich konnte mit diesen Leuten irgendwie mitfühlen, und aber hatte als Schweizerin natürlich so eine neutrale oder andere Betrachtungsweise. Ja, und so war dann dieses, so kam das, und da habe ich plötzlich gemerkt, Mensch, da kannst du ja ganz tolle Geschichten, kann man erzählen, im Heute und zurückgehen und hin und her springen und erfinden und aber auch noch Sachen reinschreiben, die man irgendwie, ja, Hinweise oder so, ja.
Insgesamt 7 Bücher veröffentlicht, die sind auf den ersten Blick zumindest sehr verschieden. Also es sind Romane darunter, Reisereportagen, eine Novelle, Der Schautplatz liegt mal in Vorpommern, kann jetzt verlangen, mal in der Schweiz, Gotthard, mal in den USA, in Italien und so weiter. Das hatte ich vorhin, glaube ich, schon mal vermutet. Ich habe den Eindruck, dass Sie sehr, ja, wissbegierig sind, also auf jeden Fall immer gerne etwas Neues entdecken und Neues machen. Kann das sein?
Ja, das ist sicher so, und ich bin immer, also ich habe auch 2 Reisebücher gemacht, das eine auch bei Mare, diese 100 Tage Amerika, da bin ich mit meinem kleinen Hund die ganze Ostküste entlang gereist, von Neufundland bis Key West, mit dem Thema Immigration, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her. Das war, glaube ich, die Krönung, weil diese Reise zu machen und mit Leuten zu reden und drüber zu schreiben, und dann noch dieser Hund, der mich immer auf neue Sachen aufmerksam gemacht hat, oder wo man Dinge wegen ihm konnte oder eben nicht konnte. Das ist ja in Amerika alles sehr anders mit Hunden als bei uns. Also genau, aber das ist immer irgendwas Neues. Das fand ich gut. Das hat mir schon gut gefallen. Aber ich habe dann schon gemerkt, oder erst jetzt bei der Marschallin habe ich gemerkt, es gibt da ein Thema, was sich durch die Romane durchgezogen hat, und das war mir vorher nicht klar gewesen. Und das war das Thema mit der familiären Schuld. Das geht bei Karnitz los, das ist bei Gotthard so, das ist bei Bixou so. Es gibt immer diese alte Schuld. Und jetzt, irgendwann hatte ich wirklich beim Schreiben, oder also ich war, das Buch war eigentlich schon fast fertig, die Marschallin, dachte ich, wow, hier geht es jetzt um meine Familie und ihre Schuld. Und immer habe ich das aber umkreist, aber ohne etwas davon zu wissen. Und das fand ich interessant, dass es offenbar irgendwo etwas geköchelt hat, was aber gar nicht bewusst war, aber irgendwie doch irgendwie durch Erzählungen oder irgendwas eben sich doch festgesetzt hat. Und ja, das ist das, was bei den Romanen dann so rauskam. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Also jetzt kann ich ja nicht mit familiärer Schuld weitermachen. Jetzt muss ja was Neues hin.
Genau, denn Zora del Buono hat ja schon so einiges gemacht in ihrem Leben. Architektin gearbeitet, als Bauleiterin eine Zeitschrift gegründet, 7 Bücher geschrieben. Was kommt jetzt?
Ja, das ist jetzt, fragen Sie mich das jetzt? Das ja. ist die gute Frage. Ja, Sie fragen mich das, okay. Ja, ich habe jetzt gedacht, als nächstes würde ich gerne etwas, also ich nenne es jetzt, aber so darf man es natürlich nicht nennen, den Fräulein-Roman. Also ich würde gerne was machen über die alleinstehende Frau. Es gibt auch diese eine Figur in der Marschallin, die Ottilia, Tante Ottilia. Es gibt immer diese Frauen, die, also wahrscheinlich auch wie meine Mutter natürlich, die ihr Leben allein gemanagt hat, und das finde ich interessant. Und da bin ich jetzt mal am Gucken. Ich habe auch so eine Lieblingstante, die immer darauf bestanden hat, dass sie das Fräulein Zehnder ist und nicht Frau Zehnder, weil nämlich dieses Fräulein gezeigt hat, dass sie eben alleine alles geschafft hat. Und da muss ich jetzt aber mal noch gucken, wie man das jetzt bewerkstelligt, weil es das Fräulein ja heute so nicht mehr gibt. Also muss man das jetzt historischer machen, oder erzählt man über uns heute, die vielen alleinstehenden Frauen, und zwar von der Perspektive, dass ich gehe ganz gut allein durchs Leben.
Zora del Buono ist Schriftstellerin, gelernte Architektin, hat auch eine Zeitschrift gegründet. Und wir sprachen ja eingangs, Frau del Buono, von dem Gefühl, das Sie hatten und mit Ihren Cousins und Cousinen teilen, einer Unglücksfamilie anzugehören, jeden Moment den Tod zu erwarten, irgendwie so das Gefühl zu haben, da ist eine alte Schuld in dieser Familie. Hat sich das durch das Schreiben dieses Romans über diese alte Schuld eigentlich geändert?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, da hat sich was geändert, und darum denke ich auch, dass das Aufarbeiten von alten Geschichten in der Familie für jeden einfach gut ist. Es löst sich etwas.
Wie macht sich das bemerkbar, dass sich da was gelöst hat?
Tja, wie macht sich das bemerkbar? Dass ich eben glaube, das ist nicht mehr mein Thema, dass ich jetzt ein neues Thema, mich neuen Themen zuwenden kann, und dass Dinge, die dunkel sind, wenn die ins Helle kommen, verpuffen sie irgendwie.
Sagt Zora del Buono. Sie hörten eine Wiederholung unseres Gesprächs vom Februar 2021.